Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 8. Juni 2008. Es ist die dritte Predigt in der Reihe zum Gemeindeverständnis. Das Thema lautet Er wie Rechtfertigung. Hier spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Unser Altbischof Walter Kleiber hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Rechtfertigung und Gemeinde. Rechtfertigung und Gemeinde. Und darin beschreibt er, wie Paulus Kirche und Gemeinde versteht und sagt, die befreiende Erkenntnis des Apostels, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, kommt nicht damit zum Ziel, dass du für dich selber Gewissheit erfährst, Gott macht mich gerecht. Die befreiende Erkenntnis, dass Gott dich freispricht vom Rucksack von Schuld und Dingen, die du mit dir herumträgst. Diese befreiende Einsicht soll das Miteinander in der Gemeinde prägen. Und zwar so, dass wir eine Gemeinschaft sind, in der wir uns gegenseitig annehmen, weil wir erfahren haben, dass Jesus Christus uns auch angenommen hat. Und genau darum geht es heute, um die Bedeutung der Rechtfertigung im Miteinander der Gemeinde. Heute in der dritten Predigt unserer Pfingstreihe Kirche. Das Thema Rechtfertigung oder nehmt einander an, wie Jesus euch. Dieses Wort Rechtfertigung ist für mich bis heute ein Wort, das für mich irgendwie technisch klingt. Ich möchte einfach nochmal in einem ersten Punkt sagen, um was es dabei geht. Und da habe ich die Überschrift, begreife Gottes große Liebe. Jesus erzählt einmal von einem Gutsbesitzer, der einen Weinberg anlegt und dafür Mitarbeiter anheuert. Früh morgens geht er zur Jobvermittlung und findet da ein paar Leute, die Interesse haben, mitzuarbeiten. Er wird über den Lohn einig und stellt sie ein. Die Perspektivlosigkeit, die er dort auf diesem Arbeitsamt erlebt hat, hat ihn so mitgenommen, dass er nochmal hingeht und von denen, die da stehen, welche einstellt. Und dann geht er noch zweimal hin und stellt wieder welche ein. Und am Abend kommt er wieder am Arbeitsamt vorbei und da stehen immer noch welche. Und er fragt, was steht ihr denn den ganzen Tag müßig herum? Und dann erzählen diese Leute diese frustrierte Geschichte von einem Tag ergebnislosem Warten. Und da überkommt ihn so viel Mitleid, dass er sagt, geht ihr auch in den Weinberg. Bei Sonnenuntergang ist Zahltag und die Arbeiter kommen, um ihren Lohn zu empfangen. Und dann gibt es Aufruhr, denn dieser Gutsbesitzer bezahlt alle gleich. Das empfanden die, die morgens angefangen haben, als eine grandiose Schweinerei. Und sie sagen, das ist ungerecht. Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt. Und jetzt wird der Gutsbesitzer energisch und sagt, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Ich will aber diesen Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht zu tun und zu lassen, habe ich nicht die Macht, was ich will, mit dem zu tun, was mein ist? Was schaust du ärgerlich drein, weil ich so gütig bin? Bei meinem Musikstudium gab es Fächer, die bei uns als Musikstudenten weniger beliebt waren. Dazu gehörte im Grundstudium so das Pflichtfach Psychologie und Pädagogik. Und weil uns die Nase von der Dozentin nicht passte, haben wir beschlossen, die boykottieren wir jetzt. Die gute Frau hat uns das mit einer 5 in Psychologie und Pädagogik quittiert. Aber da wir ja alle eine riesengroße Karriere geplant haben und keiner von uns daran gedacht hat, jemals in den Niederungen des Unterrichts zu verschwinden, haben wir diese 5 wie ein Kalb stolz an unserem Gürtel getragen. Viel später, als ich dann Theologie studierte, begann ich an einer Musikschule zu unterrichten. Und irgendwann saß ich dann einmal im Direktorat dem Musikschulleiter gegenüber. Es ging um meine tarifliche Eingruppierung, so nach dem halben Jahr, wo ich begonnen habe. Und sagt er: Herr Burkhardt, Ihr Zeugnis als Musiker ist ausgezeichnet. Aber sagen Sie, können Sie mir diese 5 in Pädagogik und Psychologie erklären? Wir sind ja hier in der Schule und nicht in einem Orchester. Das war mir klar. Aber mir war auch klar, jetzt holt mich die Schuld meiner Vergangenheit ein. Bei den Arbeitssuchenden im Weinberg gab es vielleicht auch welche, deren Arbeitslosigkeit Konsequenz ihres Handelns in der Vergangenheit war. Aber es gab auch solche, die einfach Opfer von Umständen waren. Da sie der Gutsbesitzer im Lauf des Tages dann doch einstellt, bedeutet zweierlei. Erstens, Gott legt dich nicht auf deine Vergangenheit fest. Und zweitens, für Gott bist du nicht unnütz, nicht unvermittelbar, selbst wenn es in deinem Leben dunkle Kapitel gegeben hat. Der Apostel Paulus wusste, was es heißt, mit einem großen Rucksack von Schuld wirklicher und eingeräderter herumzulaufen. Bei der Christenverfolgung hat er sich profiliert, indem er besonders hart dreingeschlagen hat. Da hat er sich bekehrt. Und dann kamen Selbstanklagen und natürlich auch das Misstrauen der Leute. Meint er es jetzt wirklich ernst? Wie ist Paulus damit fertig geworden? Paulus hat für sich erkannt, Jesus ist unschuldig zum Sündenbock der Nation erklärt worden. Auch durch ihn. Er hatte ganz vorne eine Rolle gespielt. Aber Jesus hat dieses Unrecht ertragen. Er hat es ertragen im Wissen, was diese Leute mir antun, das wissen sie gar nicht. Und er hat es ertragen im Vertrauen, nichts kann mich aus Gottes Hand reißen. Und wenn die Leute mir noch so sehr ans Leder gehen. Und so ist Jesus im Frieden gestorben. Und so hat Jesus mit diesem Frieden, indem er die Schuld der anderen ertragen hat, diese Schuld weggetragen. Und Paulus merkt auch meine Schuld. Paulus hat diesen Tod Jesu am Kreuz als ein gigantisches Rehabilitationsprojekt Gottes verstanden im Sinn. Getilgt hat er den Schuldbrief, der wider uns war, hat ihn aus unserer Mitte getan und ans Kreuz geheftet. Das war so, als hätte jener Musikschulleiter die 5 genommen und hätte gesagt, Mensch Burkhardt, das hat keine Bedeutung. Im Kreuz Jesu hat Gott in seiner großen Liebe alle Schuld, wirkliche und eingeredete, eigene und fremde, weggetan. Und daraus bezieht der Paulus die Überzeugung, so gibt es keine Verdammnis, die in Jesus Christus sind. Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Gott ist hier, der mich gerecht macht. Das gilt für jeden von uns. Jeder von euch kann diese Lebensperspektive für sich annehmen und aus dieser Kraft heraus leben. Und darum begreife Gottes große Liebe. Aber, und darum geht es mir jetzt heute, wenn du diese Liebe Gottes begreifst, wenn sie dir Erleichterung verschafft und einen Weg du einfacher dann gehen kannst, dann hat das Konsequenzen über dein persönliches Leben hinaus. Und damit sind wir beim zweiten Gedanken. Macht die Gnade Gottes zur Leitkultur in der Gemeinde. Macht die Gnade Gottes zur Leitkultur in der Gemeinde. Jesus erzählt einmal von einem König, der bei seinen Untertanen Steuern eintreibt. Einer konnte eine verhältnismäßig hohe Steuerschuld nicht bezahlen, aus welchen Gründen auch immer. In der ersten Reaktion befahl der König, diesen Untertan festzuhalten, um das Geld aus ihm herauszupressen. Der Betreffende bat um Geduld, um Nachsicht. Und der König bekam Mitleid, ließ ihn laufen und erließ ihm sogar alle Schuld der Vergangenheit. Auf dem Heimweg trifft dieser gerade Rehabilitierte einen Freund, der ihm ein paar Cent schuldete. Geht er zu dem Freund hin und sagt, gib mir, was du mir schuldest. Er sagt, kennst meine Familie, viele Kinder, wenig Essen, es funktioniert gerade nicht. Ich möchte jetzt dieses Geld. Und der wird so penetrant, dass er ihn anklagt und ins Schuldgefängnis wirft. Ich habe vorhin erzählt, wie ich im Büro von diesem Musikschulleiter saß und wie mich meine Boshaftigkeit dieser Dozentin gegenüber eingeholt hat. Ich dachte für mich damals, hast du Pech gehabt. So ist das Leben. Jetzt bist du halt auf der Verliererseite. Da sagt dieser Musikschulleiter zu mir, Herr Burkhardt, ich schätze, was Sie im letzten halben Jahr gemacht haben. Ich glaube, dass Sie das können. Man macht halt manchmal Dummheiten. Vergessen wir die 5 in Pädagogik und Psychologie. Sie bekommen den Höchstsatz. Wissen Sie, ich finde es eigentlich toll, dass Sie Pastor werden. Warum handelt dieser Mann so? Er hätte dieses Geld einsparen können. Er hat bestimmt 100.000 Pläne für seine Musikschule gehabt. Dieser Mann war Christ. Bevor er Musikschulleiter wurde, war er Jugendreferent für die Posaunenchorarbeit im evangelischen Posaunenwerk in Württemberg. Ich wusste das von Weitem. Er wusste auch, dass ich Theologie studierte, aber wir hatten noch nie ausführlicher darüber gesprochen. Und nun handelt er mir inmitten des inmitten des normalen Berufsalltages nach dem Gebet Jesu, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dieser Mann hatte Mut. Der Mann hatte Mut. Aber genau diesen Mut spricht Jesus in dem Gleichnis an. Wenn wir Kraft der Vergebung Gottes ein neues Leben beginnen, soll diese erfahrene Liebe unser Miteinander prägen. Jesus fordert dazu auf, alle, die Gott ernst nehmen. Das bedeutet, mach die Gnade zur Leitkultur im Miteinander. In den Briefen des Apostels Paulus, da begegnet öfters die Aufforderung zu mehr Liebe und Gnade im Miteinander. Einmal schrieb er nach Ephesus, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Dieser Weg, die Gnade zu einer Leitkultur in der Gemeinde zu machen, war mühsam. Das merken wir, wenn wir die Briefe des Apostel Paulus so einmal querlesen. Es war unglaublich schwer, Vorstellungen über andere, die andere in der Vergangenheit festlegen, aus den Köpfen herauszubekommen. Paulus musste mitunter richtig energisch werden. Aber so im letzten Quartal des ersten Jahrhunderts verfasste der griechische Arzt Lukas die erste Kirchengeschichte. Und wenn er dort von der Urgemeinde berichtet, sie blieben beständig in der Gemeinschaft, sie hatten alle Dinge gemeinsam, sie waren ein Herz und eine Seele, dann wird daran sichtbar, diese Erkenntnis, so gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, diese Erkenntnis bewirkt als praktische Konsequenz tatsächlich eine Gegenkultur zu dem, wie allgemein das Zusammenleben funktioniert. Die Gemeinde war geprägt von einer Kultur der Gnade. Ich weiß, dass es Leute gibt und Theologen und Leute, wo sagen, naja, das war damals, das hat für uns keine Gültigkeit mehr. Liebe Leute, das ist das Programm für mich, das ich mit euch umsetzen möchte. Weil ich glaube, dass es nicht nur bis ins 5. Jahrhundert Tragkraft hat, sondern auch heute noch funktioniert, wenn wir uns dem öffnen. Stellen wir uns vor, was wäre, wie sich unsere Gemeinde verändert, würden wir darin das Programm für die nächsten 2 bis 5 Jahre sehen. Wenn heute im Anschluss an die Predigt wieder die Möglichkeit besteht, für sich beten und sich segnen zu lassen, dann soll das auch ein Schritt in diese Richtung sein. Wir werden das wieder so machen, wie schon in der Vergangenheit. Nach dem Gebet, nach meinem Gebet, singen wir ein Lied. Herr, füll mich neu mit deinem Geiste. Und während die Gemeinde singt, stehen hier Gustl Fuchs und hier stehe ich. Und dann dürfen die, die einfach ein konkretes Anliegen haben, wo sie denken, sie möchten, dass jemand für sie betet oder sie segnet, dürfen nach vorne kommen. Oder die einfach auch so einen Segen mitnehmen möchten. Und diejenigen, die singen in der Gemeinde, die begleiten die, die gesegnet werden, segnend. Das soll ein Schritt sein, mit dem wir der Gnade und Liebe Gottes unter uns Raum geben. Wenn Gottes Gnade zur Leitkultur aber wird, dann erlebst du auch, wie dies Folgen hat über dein persönliches Leben und das Leben der Gemeinde hinaus. Und das ist mein letzter Gedanke. Beginnt, wie Jesus auf der Straße von Gott zu reden. Beginnt wie Jesus auf der Straße von Gott zu reden. Jesus erzählt einmal von einem guten Hirten, der hat 100 Schafe. Und wenn ein Schaf verloren gegangen ist, dann hat er die 99 im Stall gelassen, hat gedacht, das klappt irgendwie. Und ist gegangen und hat geguckt, bis er es gefunden hat. Und Jesus sagt mit dieser Geschichte zweierlei. Erstens, so ist Gott. Gottes Liebe gilt vor allem den Verlorenen. Gott ist nicht gleichgültig, wenn jemand aus eigener oder aus fremder Schuld in dieser Welt verloren geht. Wenn jemand von dem, was wir als Glück und Freude im Leben erleben können, nichts abbekommt, das ist Gott nicht egal. Und zweitens sagt Jesus, und das ist noch viel wichtiger, so denken alle, die von Gottes großer Liebe bestimmt sind. Die Rettung der Verlorenen, und das müssen wir begreifen, ist keine Kür, sondern ist Pflichtprogramm für alle, die Gott ernst nehmen. Es brauchte einige Anstöße, bis Jesu Freunde diese Vision von Gottes Liebe verstehen. Aber irgendwann warten Petrus und seine Freunde nicht mehr in dem Jerusalemer Hinterhaus, wo man sich zum Gottesdienst traf, bis jemand vielleicht einmal in diesen Hinterhof sich verirrte. Auf einmal beginnen sie, wie Jesus, auf öffentlichen Plätzen, auf Straßen, an Hecken und Zäunen, über ihre Erfahrung von Gottes Kraft und Liebe zu reden. Unser Kirchenvater Wesley hat darin das Programm für die Kirche und für die Gemeinde, auch für seine Zeit gesehen. Und als man ihn kritisierte, er würde sich viel zu sehr um die Kirchendistanzierten kümmern und nicht mehr um die eigene Gemeinde, dann stellt er klar, I look up on all the world as my parish und sagt damit so viel wie, ich betrachte die ganze Welt als meine Gemeinde. Was die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger in der Seefahrt war oder ist, waren die Methodisten für die verlorenen Menschen ihrer Zeit und Welt. Für Wesley war die Gemeinde kein Vergnügungsdampfer, sondern ein Rettungsboot und ihr Platz war nicht im Hafen, sondern draußen vor den Türen. Aber warum? Was motiviert Petrus oder Paulus oder Wesley außerhalb der Kirchentüren zu predigen? Diese Leute haben begriffen, erst die Weitergabe des Evangeliums an die, die ohne Gott leben, gibt ihnen Anteil an der ganzen Fülle, die Gott uns im Glauben schenken möchte. Erst wenn wir das Evangelium mit anderen teilen, bekommen wir den ganzen Anteil an dem, was Gott uns im Evangelium schenken möchte. Paulus sagt einmal einen sehr bemerkenswerten Satz in einem Zusammenhang, wo er über den Missionsdienst spricht. Er sagt, alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Alles tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Das ist die eigentliche tiefe Begründung für eine missionarische Ausrichtung als Gemeinde. Wenn wir anderen unseren Glauben weitersagen, geht es letztlich nicht um Gemeindewachstum, sondern es geht darum, wie die Liebe, so wird auch das Evangelium von Jesus für uns größer und reicher und wärmer, wenn wir es mit anderen teilen. Ohne die Weitergabe des Evangeliums verkümmert und erstarrt dein Glaube. Darum sind viele Christen und Gemeinden erstarrt. Sie tun viel, aber es ist das, was sie tun in ihren Mauern, was sie da machen, das ist im Grunde genommen völlig irrelevant für die Welt. Die Welt geht auch so herum, ohne dass die Leute da zusammenkommen. Und deswegen verkümmern sie. Das heißt, wir brauchen einen evangelistischen Lebensstil, um selber Anteil zu bewahren an dem Guten, was Gott uns im Glauben schenken möchte. Jesus beauftragt uns, Verlorene zu retten, Menschen zu Jüngerinnen und Jüngern zu machen und so zum Wohl der Welt beizutragen. Und darum beginnt, wie Jesus, auf der Straße über Gott zu reden. Der Methodismus kam in Deutschland in einer ganz kleinen Stadt in Württemberg zur Welt. Dorthin kam 1830 der Methodist Müller und löste eine Erweckung aus. In 25 Jahren ist diese Erweckung zu einer großen Gemeinschaft geworden, die weit im Land ausgestrahlt hat. Nun kann man sagen, oder man kann fragen, warum ist der Methodismus ausgerechnet in Winnenden entstanden? Es gibt Leute, die sagen, naja, ist ja ganz einfach. Gott hat in seinem unergründlichen Ratschluss dieses Städtchen auserkoren. Wir wissen nicht, was ihn dazu bewegte. Das ist in Gottes Allmacht verborgen. Wer sich mit dem kirchlichen Leben dort beschäftigt, merkt, Winnenden zeichnete sich durch eine äußerst lebendige Gemeindearbeit aus. Aber könnte man sagen, das findet sich noch in vielen anderen Städten. Ich habe im Zuge meiner Erforschung der Anfänge des Methodismus in Deutschland die Archive von vielleicht 100 Pfarrämtern ausgewertet. Und ein Punkt fiel mir in Winnenden auf, der mir so gar nirgendwo anders begegnet ist und auch nicht an keiner anderen Stelle in der Kirchengeschichte. Im Pfarrbericht von 1821 schreibt der Pfarrer, die Gläubigen seien so sehr ein Herz und eine Seele, dass sie die Zusammensetzung ihrer Hauskreise jährlich neu auslosen. Das muss man sich einmal vorstellen. Da geht bei manchen der Hut hoch. Jedes Jahr kommen alle Namen in den Topf und dann sieht man sich. Und diese Leute, die hatten offensichtlich so wenig Ressentiments gegeneinander, dass sie bereit waren, das mit sich machen zu lassen. Das heißt, prinzipiell war jeder bereit, mit jedem im Hauskreis zu sein. Unter diesen Christen war ein so hohes Maß an Einheit in Jesus vorhanden, dass Standesunterschiede, Bildungsgrad oder Vermögen zweitrangig waren. Das, was diese Menschen verband, war die Erfahrung von Gottes vergebender Liebe. Jetzt, viele Christen, die beten, Gott, lass doch meine Gemeinde wachsen, lass meinen Hauskreis wachsen. Und die möchten, dass die Gemeindearbeit Wirkung hat. Aber bist du auch zur Einheit bereit mit deiner Gemeinde? Dass Gott diese Gemeinde als Werkzeug gewählt hat, ist kein Zufall, sondern die Erfüllung der Verheißung, wo zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, da soll ihnen widerfahren. So funktioniert dieser Satz und so wird ein Schuh draus. Im Blick auf das Miteinander in der Gemeinde höre ich ab und zu, ich brauche Leute, die mir sympathisch sind. Ich kann nicht mit jedem, das musst du doch verstehen. Naja, du kannst das so sehen. Du kannst auch nach dieser Maxime leben. Ich persönlich finde es unklug. Es ist auch wenig verheißungsvoll. Du wirst so immer unzufrieden bleiben. Denn die Erfüllung dessen, was uns Jesus im Glauben anbietet, werden wir erfahren, wenn wir bereit sind, uns gegenseitig anzunehmen, so wie Jesus uns angenommen hat. Wenn wir beginnen, miteinander als eine Familie Gottes zu leben. Dass Gott uns auf diesem Weg segnet, das wünsche ich mir und dafür möchte ich beten. Wir neigen uns.